Als die Pia geschrieben hatte, dass sie sich dieses Lied wünscht, habe ich erst gedacht, das passt irgendwie so gar nicht heute zu dem Thema. Und dann habe ich gedacht, vielleicht passt es doch. Ich finde, es ist ein wunderbares Lied, wo es so darum geht, wie groß Gottes Liebe ist und wie sehr er an uns Menschen interessiert ist, an unseren ehrlichen Geschichten, an den Dingen, die uns selber so traurig machen und uns so verzweifeln lassen. Und als ich gehört habe, dass es dieses Jahr in der Bibelwoche so um das Matthäusevangelium geht, habe ich mich erstmal riesig gefreut. Jawohl, eine Woche als Gemeinde zusammen ganz bewusst in das Leben von Jesus reinschauen. Das ist richtig cool. Also ich persönlich finde, Jesus ist so ungefähr die wichtigste Person in der Bibel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also wenn man sich jetzt mal auf Menschen beschränkt, schon ziemlich wichtig. Und ich bin auch immer froh, wenn irgendwie ein Bibeltext oder der Predigtext was mit Jesus zu tun hat, weil ich dann weiß, das Wichtigste ist schon mal mit drin. Und als ich dann noch gelesen habe, dass der Titel, auch wenn er ein bisschen altbacken ist, dieses Abends lautet, der Liebe bedürftig, also dass wir Liebe brauchen, habe ich gedacht, boah, super, das wird eine leichte Kiste. Ja, die Liebe von Jesus zu uns Menschen, ein Geschenk von Gott an uns, das wir einfach nur annehmen müssen. So unglaublich schön ist diese Botschaft. Und ich habe mich schon gefragt, was wird denn der Bibeltext zu diesem Abend sein? Ja, vielleicht irgendwie die Geschichte von der Ehebrecherin. Da ist mir eingefallen, die steht im Johannesevangelium und es geht um Matthäus. Vielleicht irgendwas aus der Bergpredigt, irgendwas was Ermutigendes. Und dann ist mir aufgefallen, wir sind am Ende der Bibelwoche und die Bergpredigt ist relativ am Anfang, wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Naja, dann vielleicht das Abendmahl, wo er wirklich seine Jünger in Brot und Wein hat spüren lassen, wirklich schmecken lassen, wie sehr er sie liebt, wie sehr er die Menschen liebt. Ja, und dann kam ich zu der großen Ernüchterung und ich lese euch einfach mal den Bibeltext vor für heute, für den Abend dieser Bibelwoche. Und er steht in Matthäus 25, Vers 31 bis 46, ist also relativ lang. Ich lese ihn trotzdem mal. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, nicht in vier. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links, also von euch auf links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Einmal kurz durchatmen. Und in der ganz anderen Geschichte weitermachen. Ich erinnere mich an eine Klassenarbeit in Mathe. Irgendwann in der 8. Klasse oder so, keine Ahnung. Ein Blatt mit Aufgaben und Mathe war eigentlich nie so mein Problemfach. Aber, dass eine Klassenarbeit so dermaßen einfach sein konnte, das war selbst für mich überraschend. Wir hatten 90 Minuten Zeit und ich war nach 30 Minuten fertig. Hab nochmal alle Ergebnisse überprüft und dann die Arbeit abgegeben. Habe mich noch gewundert, dass selbst die anderen Mathe-Asse in meiner Klasse noch wild am Schreiben und Rechnen waren. Habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Bin halt auf den Pausenhof gegangen und habe auf die gewartet. Und als sie dann so kamen, habe ich sie dann so gefragt, wie es denn so war und so weiter. Ja, und die haben dann alle ziemlich gestöhnt. Boah, also die Rückseite, die hat das echt in sich. Und in dem Moment bin ich kreidebleich geworden, so, was für eine Rückseite. Tja, stellte sich heraus, dass die Rückseite der Arbeit auf meinem Blatt tatsächlich nicht mit drauf kopiert war. Ja, also, nachdem ich das meinem Mathelehrer zeigen konnte und er sich dann davon auch hat überzeugen lassen und das eingesehen hatte, wurde meine Arbeit halt einfach nicht gewertet und ich musste dann halt ein Referat machen, ja, oder sowas, keine Ahnung. Ja, und diese Geschichte, die Jesus hier erzählt vom Weltgericht, die klingt für mich so ein bisschen wie so eine übersehene Rückseite von einer Klassenarbeit. Und selbst wenn du die Vorderseite mit Bravour bestanden hast, reicht das nicht aus, um die Rückseite auszugleichen. Vielleicht, weil da die Aufgaben sind, wo es richtig Punkte gibt, ja? Und du kannst mit der Vorderseite nicht die Hälfte der Punkte erreichen, um noch eine 4 zu bekommen. Und in diesem Fall, bei dieser Klausur hier, geht es nicht um analytische Geometrie oder Analysis oder was auch immer damals da geprüft wurde, sondern es geht um das Thema, wie komme ich in den Himmel? Und die Prüfung dauert auch nicht 90 Minuten, sondern unser ganzes Leben. Und das Problem ist, wenn du es verkackst, hast du leider nicht die Möglichkeit, mit Englisch oder Sport auszugleichen. Geschichte ist ziemlich eindeutig, oder? Wer dem Notleidenden hilft, wird errettet. Wer das nicht tut, wird verurteilt. Gute Taten Himmel, böse Taten Hölle. Es gibt nur diese zwei Seiten. Man nennt dieses Prinzip Wertegerechtigkeit. Und je nach Religion wird jetzt definiert, was gute Werke und was böse Werke sind. Und manchmal wird auch noch in der Religion festgelegt, wie viel Gewicht dann die einzelnen Taten haben, um die so gegenseitig aufzuwiegen. Ja? Oma wird die Straße helfen, ein Pluspunkt. Oma wird die Straße helfen, obwohl sie da gar nicht hin will, ein Minuspunkt. Jemanden umbringen, 1000 Minuspunkte. Jemanden umbringen, der nicht an den gleichen Gott glaubt wie du, 1000 Pluspunkte. Hat es alles schon gegeben, nicht nur im Islam. Das Opfer in der Klasse mobben, 10 Minuspunkte. Das Opfer in der Klasse nachher trösten, 5 Pluspunkte. Keine 10. 10 hätte es dafür gegeben, vorher schon einzuschreiten. Ja? Mit dem Kauf von Klamotten bei H&M, Primark oder C&A die Kinderarbeit in Bangladesch unterstützen, übrigens auch hier. Ja? Naja, das machen ja viele. Sagen wir mal so einen halben Minuspunkt, ja. Kann man mit 2 Euro in der Kollekte wieder ausgleichen am Sonntag oder heute. Also, die Kollektenkörbchen stehen noch, wer noch irgendwie, also, Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lassen. Was bei dem Beispiel von der Oma über die Straße zu helfen noch irgendwie witzig ist, ist ab irgendeinem Punkt einfach überhaupt gar nicht mehr witzig. Wie soll man das dann bitte schön gegeneinander aufwiegen? Und müsste es dann nicht wenigstens Abstufungen geben, so wie im Buddhismus, aber dann einfach nur Himmel oder Hölle, Plus oder Minus, alles oder nichts? Und mich hat das so wütend gemacht. Wie kann Jesus zu der einen Gruppe sagen, ihr seid die Guten? Die müssen doch hier und da auch mal jemandem nicht geholfen haben, der bedürftig war. Weil wenn sie das getan hätten, jedem geholfen hätten, dann gäbe es doch keine mehr, die bedürftig gewesen wären. Oder? Und selbst die, die böse sind, haben doch bestimmt, und wenn es nur aus Versehen war, auch mal was Gutes getan, oder? Es soll ja Leute geben, die aus Versehen manchmal was Gutes tun. Ich habe auch so meine Momente. Und jetzt rede ich schon ein paar Minuten über den Text und habe eigentlich mich nur bisher so darüber aufgeregt. Über diese zweite Seite von der Aufgabenstellung. Und vielleicht fangen wir erstmal mit der ersten Seite an. Das Thema von der Arbeit ist immer noch, wie komme ich in den Himmel? Und die erste Aufgabe lautet, was macht mich vor Gott gerecht? Klassenarbeit, erste Seite, was macht mich vor Gott gerecht? Und Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Römer 3, Vers 28, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Klingt ganz anders, oder? Paulus nimmt sich in dem Brief an die Römer viel Zeit, um den Adressaten, also auch uns, heute die bittere Wahrheit über uns selbst vor Augen zu führen. Wir können in diesem perversen System von Wertegerechtigkeit, in der die Bilanz von guten und schlechten Taten über Gedeih und Verderb entscheidet, nicht bestehen. Wir können daran nicht bestehen. Und im 7. Kapitel des Römerbriefs sagt er dann sogar, dass selbst unsere Anstrengungen, Gutes zu tun, letztlich immer scheitern und wir doch wieder das Böse tun. Und an diesem Tiefpunkt der bitteren Erkenntnis über uns selbst, schreibt Paulus dann, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist der Glaube. Mit Jesus verbunden sein. Das allein macht uns vor Gott gerecht. Und an dieser Stelle endet die erste Seite der Klausur. Und wir blättern um. Und als Einleitung für die zweite Seite steht nun da, zwei Verse später, im Römerbrief. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Der Anspruch von Gottes Gerechtigkeit an uns ist damit nicht erschöpft, dass er uns gerecht gesprochen hat. Nein, jetzt geht's an die Aufgaben mit den Punkten. Die kniffligen, die, für die man die meiste Zeit in der Arbeit braucht. Aber, und das ist wichtig, diese Aufgaben sind nicht unmöglich. Sie sind jetzt machbar, weil das Zwischenergebnis von der ersten Seite, weil wir das übertragen auf die zweite Seite. Gott hat mich gerecht gesprochen, obwohl ich es nicht verdient habe. Und jetzt leitet mich sein Geist an, in dieser Gerechtigkeit zu leben. Die nächste Teilaufgabe jetzt auf dieser zweiten Seite der Klausur lautet also, woran wird der Glaube sichtbar? Und das ist eine spannende Frage, woran erkennt man, dass jemand glaubt? Wir würden vielleicht sagen, daran, dass jemand in die Kirche geht. Dazu hat mal jemand gesagt, fand ich sehr toll, ein Besuch in der Kirche macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie ein Besuch bei McDonald's dich zu einem Hamburger macht. Oder wir würden vielleicht sagen, dass jemand, der glaubt, daran erkannt wird, daran zu erkennen ist, dass er betet und in der Bibel liest und ja, wenigstens irgendwann mal Jesus sein Leben übergeben hat, was auch immer das bedeutet. Und mittlerweile glaube ich, dass all diese Indikatoren nur sehr, sehr oberflächlich sind. Quasi alle noch von der ersten Klausurhälfte stammen, von der ersten Klausurseite. Jakobus, der im Übrigen ein leiblicher Halbbruder von Jesus war, schreibt in seinem Brief darüber, woran man den Glauben erkennt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Hört, hört. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Jakobus 2, Vers 24. Woran wird der Glaube sichtbar? Daran, dass wir genau das tun, was Jesus in seiner Geschichte über das Weltgericht von den Gerechten sagt. Werden wir durch diese Taten gerecht? Nein, niemals. Gerecht sind wir allein durch den Glauben, aber der bringt diese Taten hervor. Ich komme schon langsam zum Schluss und das, obwohl ich zu dem Text an sich noch gar nicht viel gesagt habe. Ich bin noch gar nicht auf die Schafe und die Böcke eingegangen. Ich bin nicht im Detail darauf eingegangen, was sie denn nun getan haben und nicht getan haben. Und oder woran das liegt und woher das kommt, dass diese beiden Parteien eigentlich gar keine Ahnung haben, wovon Jesus überhaupt spricht, als er ihnen sagt, was sie getan oder nicht getan haben. Ich hoffe, dass wir aber jetzt erstmal auch eine Perspektive eröffnet bekommen haben, wodurch wir diese Geschichte lesen und verstehen dürfen. Jesus erzählt diese Geschichte nicht am Anfang, als er auftritt, ja, sondern es ist die letzte öffentliche Rede. Und sie bildet trotz allem irgendwie einen Spannungsbogen, wenn man mal das Matthäus-Evangelium so am Stück betrachtet, von seinem ersten Auftreten, wo er zum ersten Mal gepredigt hat und zu seiner letzten Rede. Und man merkt, es ist so ein Bogen und man muss diesen ganzen Bogen mitgehen, um diese letzte Geschichte auch zu verstehen. Und ein Aspekt, der mir durch dieses Gleichnis an Jesus einmal mehr deutlich geworden ist und auch überhaupt in der letzten Zeit, mich hat diese Geschichte verfolgt. Sie kam erst in der Predigt, die ich gehabt habe. Dann kam sie in meiner Bibellese und jetzt auch noch soll ich drüber predigen. Und dieser eine Aspekt, der mich an Jesus so ganz, ganz neu fasziniert hat und der mich tief bewegt, deswegen bin ich auch gerade so leicht emotional, weil mich das so berührt. Jesus stellt sich immer und bedingungslos auf die Seite der Armen, der Elenden und der ungerecht Behandelten. Immer. Er macht sich ganz mit diesen Menschen eins. So sehr, dass er in dieser Geschichte sogar sagt, was ihr ihnen getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder eben auch nicht getan. Wir als diejenigen, die behaupten, mit Jesus verbunden zu sein und daraus, wie wir es eben auch gehört haben und gelesen haben, auch bei Paulus, ja, daraus unsere Rechtfertigung ziehen, dass wir gerecht sind, weil wir mit Jesus verbunden sind. Wir erinnern uns an den Wortlaut. Wir werden uns daran prüfen lassen müssen, ob wir uns an der Stelle wiederfinden, wo Jesus ist. Und Jesus ist bei den Armen, bei den Schwachen, bei den zu Unrecht Verurteilten, bei den ungerecht Behandelten, immer. Und wenn wir da nicht sind, dann müssen wir uns fragen, was ist mit unserem Glauben los? Und das muss ich mich auch fragen. Ich finde das unglaublich hart, das auseinander zu dividieren. Und es ist noch nach wie vor eine Geschichte, die mich wurmt. Und ich möchte ihr gern es gibt so Sachen, ich möchte ihr gern so diese Schärfe nehmen. Ich möchte ihr so diesen Druck nehmen. Ich möchte sie am liebsten so entschärfen und sagen, das ist alles ganz anders gemeint. Und man könnte es gibt auch Auslegungen, dass das einfach nur auf Leute bezogen ist, weil hier steht ja überhaupt nichts von Glaube und Taufe in diesem ganzen Gleichnis, dass das nur für Leute gilt, die überhaupt nicht glauben, ja. Ich wünschte, ich könnte darüber Frieden finden. Tue ich nicht, weil ich nicht glaube, dass das stimmt. Und ich glaube, dass dieser Text uns herausfordern will, gerade uns hier. Weil ich sehe uns, und ich spreche jetzt hier auch wirklich mal von uns als Deutschen, schließlich sammelt Jesus hier die Nationen vor sich auf. Nicht irgendwie Einzelpersonen, sondern Nationen. Und da müssen wir uns als Deutsche auch mal fragen, wo stehen wir da? Und ich sehe uns in der Gefahr, dass wir wirklich auf der falschen Seite stehen. Weil wir sind so weit weg, dass wir die Leute, die aufgrund von unserem Lebensstil auch darunter leiden, dass wir die gar nicht sehen. Und wenn Jesus uns fragt, wüssten wir es vielleicht gar nicht. Boah. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Ich fühle mich immer damit mit so einer Ohnmacht konfrontiert, weil ich den Eindruck habe, ich komme damit nicht klar. Ich kann das nicht fassen und ich kann doch auch gar nichts machen. Ich fühle mich so ohnmächtig. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, aus Ohnmacht rauszukommen. Entweder du fällst in ein Koma oder du wachst auf, wahrscheinlich mit Schmerzen. Gott hat es vorgemacht. Er war weit weg von diesem, oder er hätte die Chance gehabt, ganz weit weg von diesem Elend zu sein. Und er ist auf die Erde gekommen. Und über Jesus steht geschrieben, dass als er sein Volk gesehen hat, wie es ihm geht, dass sich ihm die Eingeweide umgedreht haben, dass sich ihm der Magen umgedreht hat. Und ich glaube, das ist die Haltung, die Jesus auch in uns wecken will. Gerade auch in uns, in unserem Wohlstand. Und wir müssen anfangen, wenigstens das zu sehen, dass wir am Ende nicht irgendwo dastehen, weil das ist ja das Charakteristikum auch von dieser Gruppe, dass sie es überhaupt nicht weiß. Dass sie es überhaupt nicht gesehen hat. Und mich beschämt das und ich will da sensibel für werden und ich will aus dieser Ohnmacht hinaustreten in eine innere Zerbrochenheit, so wie Jesus sie hatte. Weil Jesus ist bedingungslos und immer auf der Seite der Armen, auf der Seite der Elenden und auf der Seite der ungerecht Behandelten, immer. Das ist mein erster Schritt. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich will, dass mich das weiter beschäftigt. Ich will nachher zu den Schafen gehören. Ich will mich eins machen mit den Leuten, die unterdrückt sind. Weil ich möchte, dass mein Glaube sichtbar wird. Weil ich weiß, dass ich allein durch diesen Glauben gerechtfertigt bin. Anders habe ich keine Chance, vor Gott gerecht zu werden. Und wenn das die zweite Seite der Klausur ist, dann will ich nicht vorher abgeben, bevor ich diese Seite bearbeitet habe. Es ist ein riesiges Ding. Es ist ein riesiges Ding. Und doch hat Jesus vorgemacht, dass es damit anfängt, den Einzelnen zu sehen, in dem Kleinen treu zu sein, immer wieder diese kleinen Schritte zu tun. Und das ist das Ermutigende auch an der Geschichte. Die Leute, die es dann am Ende getan haben, die vor Gott gerecht, von Jesus gerecht gesprochen sind, die haben genauso gefragt wie die Ungerechten, wo haben wir es denn gemacht? Die haben es gar nicht gesehen. Das finde ich irgendwie auch so tröstlich und vielleicht auch da, wo ich mir denke, Mensch, ich tue ja gar nichts, dass Gott vielleicht auch schon so die ein oder anderen Sachen sieht, wo ich das schon tue, wo ich das vielleicht gar nicht so sehe. Aber da möchte ich hin. Das Thema von dem Abend heute war der Liebe bedürftig. Und es fängt auf der ersten Seite an, dass wir der Liebe bedürftig sind. Und dass wir sie bekommen. Und dass wir gerecht gesprochen werden. Einfach so, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und auf der zweiten Seite steht, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann sind wir dort, wo Jesus ist. Und das ist dort, wo Menschen ungerecht behandelt werden. Das ist in unserer Klasse, das ist auf Arbeit, das ist auch in, weiteren globalen Sinne, das ist in unserem Bewusstsein, was wir tun mit unserem Lebensstil oder was wir nicht tun. Also, lasst uns diese Klausur nicht abgeben, bevor wir nicht aus der zweiten Seite ganz viel mitgenommen haben und weitergegeben haben. Amen. Herr, ich möchte dich. Ich bin immer noch total geflasht von diesem Text und total berührt, weil ich glaube auch, dass du hier unser Herz berühren willst und du willst mein Herz da berühren. Das hast du mir in der letzten Woche ganz deutlich gezeigt. Und ich bitte dich darum, dass du uns gnädig bist und da, wo wir auch nicht die Augen haben, dass du sie uns öffnest. Herr, du kommst wieder, das ist sicher, und du wirst unerwartet kommen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du uns, wenn du wiederkommst, dass du uns bei der Arbeit findest. Mit schmutzigen Händen, weil wir genau dort sind, wo du auch hineingekommen bist. Herr, lass diesen Text uns berühren, lass uns nicht auch in dieser Ohnmacht stecken bleiben, sondern bewahre uns davor, ins Koma zu fallen, wo wir überhaupt gar nichts mehr wahrnehmen. Sondern lass uns darin aufwachen, auch wenn das Schmerzen bedeutet. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du schon unter uns anfängst, das zu tun. Ich möchte dir danken, dass du uns noch nicht aufgegeben hast und dass du uns mit dieser Geschichte ja ermutigen, vielleicht auch an einiger Stelle warnen möchtest. Danke für diese Warnung, dafür, dass du uns nicht einfach so ins Verderben laufen lässt. Und danke dafür, dass wir, wenn wir mit dir verbunden sind, nicht irgendwie gute und schlechte Taten gegeneinander aufwiegen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, wir sind durch dich gerecht gesprochen, durch dein Blut. Herr, dafür kann ich dir einfach nur danken. Und ich möchte deinen Namen loben und dich preisen dafür, dass du der Gott bist, der das alles in Händen hält. Und der auch es möglich macht, dass sich was ändert in dieser Welt, in unserem Umfeld, in unserem Herzen. Amen.